Im ganzen Senckenberg-Museum geht es immer nur um ein Thema, die Vielfalt des Lebens. Wenn der ehemalige Direktor Professor Fritz Steininger von seinem alten Arbeitsplatz erzählt, dann ist es diese Vielfalt, von der er schwärmt.
Wenn Sie in unsere Schausammlungen gehen, dann finde ich, sollten Sie einmal einen Blick werfen in den Vogelbereich. Denn wenn Sie am Anfang dieser Vogelausstellung stehen und nur Ihren Blick durch diese Vitrinen hindurch schweifen lassen, dann begreifen Sie in meinen Augen, was die Vielfalt der Organismen, in diesem Fall der Vögel, bedeutet. Weil Sie sehen dort auf einen Blick faktisch die gesamte Vogelwelt und das ist für mich immer überwältigend.
Das Senckenberg-Museum ist nach Johann Christian Senckenberg benannt. Da liegt das Missverständnis nahe, Senckenberg sei ein bedeutender Naturforscher gewesen. Tatsächlich war Senckenberg Arzt. Von den Naturwissenschaften liebte er die Botanik. Er unternahm botanische Wanderungen in die Umgebung von Frankfurt, schrieb auch an einer Flora Frankfurts, die er nie fertiggestellt hat. Aber das war eher die Freizeitbeschäftigung eines botanisch interessierten Laien, meint Dr. Kostas Schopow, der Vorsitzende der Administration der Dr. Senckenbergischen Stiftung.
Also ein großer Wissenschaftler war er ganz bestimmt nicht. Ich bin auch nicht so sicher, ob er so ingeniös von seiner Art her war, dass er irgendwelche neuen Zusammenhänge hätte wirklich aufdecken können. Ich glaube eher, dass sie mit der Pedanterie nicht unbedingt so die ganz tollen Sachen schaffen können, zu denen eigentlich mehr Freigeistigkeit gehört.
Senckenberg war ein pedantischer Mensch. Das belegt sein ganzer Nachlass. Darüber haben zahlreiche Zeitgenossen Klage geführt. Und seinen Platz in der Geschichte hat er sich als großer Stifter und als Reformer der medizinischen Ausbildung verdient, aber Naturwissenschaften waren für ihn nur Hilfswissenschaften der Medizin. So ist auch der Botanische Garten zu verstehen, den er auf dem Gelände seiner Stiftung anlegen ließ. Dieser Botanische Garten war als Medizinalgarten gedacht, aus dem Ärzte und Hebammen ihre Arzneimittel beziehen konnten. Senckenberg war schon 45 Jahre lang tot, als 1817 die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft gegründet wurde. Senckenbergs Stiftung, das Bürgerhospital und das Medizinische Institut zur Ausbildung von Ärzten florierte. Und die Frankfurter Bürger, die die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft gründeten, wollten einfach das Ansehen des größten Frankfurter Stifters nutzen. Zu ihren Förderern gehörte Goethe, der naturwissenschaftlich sehr interessiert war. Und die Gründungsgeschichte der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft wird deswegen häufig so dargestellt, als sei der entscheidende Anstoß von ihm ausgegangen.
Man schreibt natürlich das immer dem Besuch des Herrn Goethe zu, aber ich glaube, das ist nicht der ursprüngliche Grund. Denn damals ist sich das Bürgertum auch seiner Rolle als Bildungsbürgertum bewusst geworden. Denn wenn Sie schauen, in ganz Europa werden damals Museen naturwissenschaftlicher Natur begründet. Und hier eben auch in Frankfurt.
Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft wurde von der ursprünglichen Stiftung Senckenbergs, der sogenannten Dr. Senckenbergischen Stiftung, unterstützt. Sie stellte auf ihrem Gelände ein Grundstück zur Verfügung und in der Rekordzeit von 4 Jahren war das Senckenberg-Museum gebaut und eröffnet worden. Den rasanten Aufstieg in die erste Liga der großen Forschungsmuseen verdankt das Senckenberg-Museum dann allerdings einem Herumtreiber, erzählt Professor Wolfgang Clausewitz, der sich bei der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft am besten in Geschichte auskennt.
Kurz nach der Gründung und Eröffnung des Senckenberg-Museums kam ein junger Frankfurter, Sohn eines reichen Bankiers, er hieß Eduard Rüppel, zur gerade geschaffenen Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Er wurde zwar von seinem Vater mehr als Geschäftsmann ausgebildet und ausgerichtet, aber seine Liebe gehörte den Naturwissenschaften. Und der erklärt, ich lebe für euch, ich schenke euch mein Leben. Mein Leben soll hauptsächlich bestehen aus Forschungsreisen, dafür habe ich das Geld von meinem Vater geerbt und ich bin bereit, so bald wie möglich etwas zu unternehmen. Und er ist 1822, also ein Jahr später, nach Afrika zu reisen und hatte dann 5 Jahre lang in Afrika geforscht, gesammelt und sehr reiche Sammlungen dann nach Frankfurt gebracht.
Mit viel größerem Recht könnte das Senckenberg-Museum also Rüppel-Museum heißen. Rüppel erzählt die Gründung des Senckenberg-Museums übrigens so, dass der Anlass ein schwarzer Seehund aus der Adria gewesen sei. Der Seehund war 1817 auf der Frankfurter Messe ausgestellt worden und dann gestorben. Niemand interessierte sich für den Kadaver, das schließlich in Fäulnis überging. Um für die Zukunft zu verhindern, dass die Körper von so seltenen Säugetieren verloren gingen, wurde die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft als Träger des Senckenberg-Museums gegründet. Auf dem Gelände der Senckenbergischen Stiftung am Eschenheimer Tor entstand so im 19. Jahrhundert eine Art naturwissenschaftlich-medizinischer Campus. Da war das Bürgerhospital und das Medizinische Institut getragen von der ursprünglichen Stiftung Senckenbergs. Dazu kam dann die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft mit ihrem Museum. Nach und nach siedelten sich noch weitere wissenschaftliche Vereine an, wie der Physikalische Verein, die Frankfurter Geographische Gesellschaft, der Ärztliche Verein und der Mikroskopische Verein. In den Jahren zwischen 1904 und 1907 wurde dann diese Einheit von dem Frankfurter Oberbürgermeister Franz Adekes zerschlagen. Er zwang die Stiftung zu einem großen Geländetausch. Das Senckenberg-Museum mitsamt dem Physikalischen Verein erhielten neue Gebäude an der Viktoriaallee, der heutigen Senckenberg-Anlage. Aber die Grundstücke gehören immer noch der Dr. Senckenbergischen Stiftung.
Die Grundstücke, auf welchen wir hier stehen, sowohl der Physikalische Verein als auch die alten Gebäude der Universität, das sind alles Grundstücke der Senckenbergischen Stiftung. Und wir sind nur Erbpachtnehmer auf diesen Grundstücken.
Und interessant ist auch noch eine Tatsache. 150 Jahre lang war bei der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft der erste Direktor immer ein Arzt. Also auch bis zum Jahre 1967 war ein leitender Arzt des Bürgerhospitals gleichzeitig erster Direktor der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.
Auch wenn Senckenberg mit der Gründung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft nichts zu tun hat, so haben also doch Ärzte beim Aufstieg der Naturwissenschaften in Frankfurt eine entscheidende Rolle gespielt. Schon die Gründung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft war vor allem dem Anatomielehrer des Medizinischen Instituts Dr. Kretschmar zu verdanken gewesen. 7 Jahre später spaltete sich von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft der Physikalische Verein ab und wieder steckte ein Arzt dahinter.
Insbesondere die Elektrobehandlung kam seinerzeit eben auf und da ist ja Professor Neef, damals zunächst einmal Vorstandsmitglied der Senckenbergischen Gesellschaft, ist eben ein Pionier der Elektromedizin und hat dann gesagt, also wenn sich Senckenberg damit nicht genügend beschäftigt, dann gründen wir eben einen physikalischen Verein und betreiben das dann dort.
Dr. Gerd Sandstede ist Vorsitzender des Physikalischen Vereins. Elektrizität war zunächst das beherrschende Thema, erzählt er. Ein anderer Arzt, Dr. Samuel Thomas von Sömmering, konstruierte hier einen elektrischen Telegraphen. Und der Physikalische Verein überwachte auch den Bau von Blitzableitern an den Häusern der Stadt. Die aufkommende Dampfmaschine erwies sich als äußerst gefährliches Gerät. Immer wieder explodierten Dampfkessel, sodass eine Dampfkesselüberwachung organisiert werden musste. Damit nahm der Physikalische Verein die Aufgaben unseres heutigen TÜVs vorweg. Und auch die Zeit stellte der Physikalische Verein sozusagen für Frankfurt her. Dazu musste in einer Sternwarte der Lauf der Gestirne verfolgt werden.
Die wurde natürlich auf dem höchsten Gebäude der Stadt installiert. Ja, und das war die Paulskirche. Und die hatte auch einen breiten Turm, die hatte auch Platz oben. Und insofern wurde also dort ein Teleskop installiert und damit konnte man eben dann diese astronomischen Beobachtungen durchführen. Da gab man also ein akustisches Signal von der Paulskirche aus und jeden Tag mittags um 12 wurde eben dieses Glockensignal gegeben und danach konnten dann die öffentlichen Uhren wieder justiert werden.
Bis 1920 stellten die Frankfurter ihre Uhren nach den akustischen Signalen von der Paulskirche. Heute wird die genaue Zeit von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt geliefert. Der Physikalische Verein erfüllte also Aufgaben, die heute der TÜV, der Verband Deutscher Ingenieure VDI und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt übernommen haben. Beinahe von Anfang an widmete sich der Physikalische Verein aber auch der Volksbildung. Noch hatten die Naturwissenschaften keinen Platz im Schulunterricht, deswegen bietet der Physikalische Verein seit 1835 Schülervorlesungen an.
Bei einer solchen Schülervorlesung hat also der Philipp Reis teilgenommen und hat eben da Physik gelernt und hatte damit den fachlichen Hintergrund, seiner Erfindung nachzugehen und seine Erfindung war eben das Telefon.
Folgerichtig stellte Philipp Reis auch sein sogenanntes Telefon 1861 im Physikalischen Verein vor. Es gibt noch weitere Erfindungen, die mit dem Physikalischen Verein zusammenhängen, etwa das Sicherheitszündholz. Die Geschichte des Physikalischen Vereins kulminierte aber 1914, als er zu den Stiftern der Universität gehörte.
Es sind 8 richtig florierende, kann man sogar sagen, nicht nur funktionierende, sondern florierende Institute sind also eingebracht worden, natürlich mitsamt dem ganzen Gebäude hier. Und dadurch hatte die Universität praktisch einen fliegenden Start. Ja. Der erste theoretische Physiker, der da dann berufen wurde, war Max von Laue. Und das war dann ja auch der erste Nobelpreisträger der Frankfurter Universität.
Dem noch 2 weitere folgten. Auf Max von Laue folgte Max Born, der später ebenfalls den Physiknobelpreis erhielt. Außerdem ragt Otto Stern hervor, noch ein späterer Nobelpreisträger. 3 Nobelpreisträger für Physik. Sie markieren das Niveau, auf dem in den Instituten Physik getrieben wurde, die der Physikalische Verein in die Obhut der Universität übergab. Auch andere Universitätsinstitute wurden komplett mit Personal ausgestattet in die Universität eingebracht, erzählt Wolfgang Clausewitz.
Ein typisches Beispiel dafür war die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, die 2 Institute, Universitätsinstitute gründete, das Zoologische und das Geologische. Und nicht nur das, sondern auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stellten. Der Südflügel des Museums wurde umfunktioniert und umgewandelt in diese beiden Institute. Und natürlich einbezogen wurden dann auch diese Sammlungen, die wissenschaftlichen Sammlungen. Und das wissenschaftliche Universitätsleben in diesen beiden Fachbereichen lief also innerhalb des Senckenberg-Museums ab, sozusagen.
Von den 11 Stiftern, die sich 1914 zur Gründung der Universität Frankfurt zusammentaten, gehen so insgesamt 4 direkt oder indirekt auf die ursprüngliche Stiftung Senckenbergs zurück. Es war das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass eine Universität nicht vom Staat oder der Kirche gestiftet wurde, resümiert Kostas Schopow, Vorsitzender der Administration der Dr. Senckenbergischen Stiftung.
Und das war eine Bürgeruniversität. Es war eine Universität, die erstens keine Theologie hatte und damit im Prinzip ganz weltoffen war, was zumindest bis 1935, 36, 37 eine ganz besondere Bedeutung hatte, weil der Anteil der nichtchristlichen Hochschullehrer ungewöhnlich hoch war. Es war aber auch eine Stiftungsuniversität, das ist der Zustand, den die meisten Universitäten heute gerne wieder hätten, weil sie waren ein bisschen unabhängiger vom Staat und von staatlichen Geldern, sodass man Entscheidungen treffen konnte, ohne immer den Kultusminister fragen zu müssen. Es wurde getragen wirklich von großen bürgerlichen Stiftungen und der Stadt.
Bei ihrer Gründung war die Frankfurter Universität nach Berlin die am besten ausgestattete Universität in Preußen. Womit aber keiner der Stifter gerechnet hatte, war die Unvernunft von Kaiser und Regierung, die noch im selben Jahr den Ersten Weltkrieg vom Zaun brachen. Die Deutschen bezahlten die Kosten des Ersten Weltkriegs mit der großen Inflation von 1923, in der auch fast sämtliches Stiftungsvermögen vernichtet wurde. Bei der Frankfurter Universität sprang schließlich der Staat als Retter in der Not ein. Es hängt mit diesem katastrophalen Verlauf der deutschen Geschichte zusammen, dass es hierzulande keine Universitäten gibt, die sich, wie in den USA, aus großen Stiftungsvermögen speisen und damit ganz der Qualität verschreiben können. Aber immerhin, große Teile der Naturwissenschaften und der Medizin an der Universität Frankfurt gehen indirekt auf die Stiftung des Johann Christian Senckenberg zurück. Das Forschungsinstitut und das Naturmuseum Senckenberg sind dagegen nie verstaatlicht worden. Sie werden nach wie vor von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft getragen, hinter der 4000 Frankfurter Bürgerinnen und Bürger stehen.
Das Institut würde nicht existieren, das Museum würde nicht existieren, wenn nicht dieser Mensch, dieser ideenreiche Mensch, dieser sehr mutige Mensch, diese Stiftung gestaltet, aufgebaut hätte. Also so gesehen ist doch immer noch eine enge geistige Verbindung da.